Es ist fantastisch, das zu sehen, weil Schildkröten brauchen einfach, ich glaube, 20 Jahre, bis sie überhaupt so weit sind, Nachkommen zu kriegen. Und die hat es geschafft bis hierher. Es ist faszinierend, was dieses Tier auf sich nehmen muss, um ihre Eier abzulegen. Also der Weg über den Strand, dieses Loch zu buddeln, das ist einfach eine Wahnsinnsanstrengung. Und dabei zu sein, ist natürlich unglaublich spannend.
Was für ein großer Moment für Menschen, die wirklich Feuer und Flamme sind für die Wunder der Natur. Das zu erleben, wie riesige Meeresschildkröten nach vielen, vielen Jahren genau an den Strand zurückkehren, an dem sie selbst aus dem Ei geschlüpft sind. Das alles funktioniert natürlich nur, wenn der Strand noch da ist. Ohne unberührten Sand keine Meeresschildkröten. Die Rechnung ist ganz einfach. Es ist ein großes Dilemma, die Natur lieben, erleben und schützen wollen und gleichzeitig die Natur gefährden. Erstens durch die Reise dorthin, zweitens durch die pure Anwesenheit. Es wird spannend heute in den Radioreisen und wir müssen ein paar Dinge in Frage stellen. Bärbel Wossack ist am Mikrofon und ich verspreche, es gibt viel zu entdecken. Dass Flugreisen um den halben Planeten zur reinen Selbstbespaßung nicht mehr zeitgemäß sind, das hat sich inzwischen rumgesprochen. Der Klimawandel ist Fakt. Ob man seinen persönlichen Lebenswandel deswegen ändern will, das muss jeder Einzelne selbst entscheiden. Neben dem Komplex Klimawandel, der allgegenwärtig ist, gibt es aber noch ein anderes, riesiges Thema, das wie ein Elefant im Raum steht. Bisher ist es ein durchsichtiger Elefant, der weitestgehend ignoriert wird. Wir stecken mitten im größten Artensterben, das es seit diesem Kometeneinschlag vor 65 Millionen Jahren gegeben hat. Es ist die zweite große Bedrohung für das Wunder Natur auf diesem Planeten. Die ganze Tragweite dieser Katastrophe ist noch nicht ganz durchgedrungen. Es gilt also, alles zu erhalten, was noch eine Chance hat. Die bedrohten Meeresschildkröten in den Tropen gehören selbstverständlich dazu. Die Sandstrände, an denen sie ihre Eier ablegen, müssen erhalten bleiben. Und niemand darf die Eier oder gar die Schildkröten als Delikatesse betrachten, die ohne jeden Aufwand zu pflücken ist. Klingt einfach, ganz konkret ist es dann aber doch schwierig. Georg Bayerle ist auf seinen Reisen auf eine fast schon unglaubliche Oase gestoßen, das Bijagos-Archipel vor der Küste von Guinea-Bissau in Westafrika. So abgelegen, dass weder Industrie noch Landwirtschaft noch Tourismus diesem Naturparadies bisher etwas antun konnten. Das muss unbedingt so bleiben, findet Georg Bayerle. Und vielleicht kann hier ein sinnvoller Tourismus sogar etwas dazu beitragen, um diese wertvolle Natur und die bedrohten Schildkröten zu erhalten.
Der Anker klatscht ins flache Wasser vor einem weiten, menschenleeren Sandstrand. Ich klettere mit einer Handvoll weiterer Touristen, darunter Raoul, ein spanischer Biologe, und Belmiro, der einheimische Guide, aus dem Aluminiumboot, das der länglich schnittigen Form der westafrikanischen Pirogen nachgebaut ist. Ein paar Schritte durchs Wasser, dann hinterlassen wir erste Fußspuren auf dem feinen weißen Sand, der vor uns vollkommen unberührt war. Von See aus war zuerst der Waldzaun der Insel in der diesigen Luft wie eine Fata Morgana schwebend aufgetaucht. Jetzt holen mich die sanften Wellen, die um meine nackten Füße spielen, ins Hier und Jetzt zurück. Nur knorrige Äste und bizarre Baumskelette, die das Meer angeschwemmt hat, dörren wie Knochenreste von Dinosauriern in der Tropensonne. So muss es sich anfühlen, als erster Mensch ein unentdecktes Eiland zu betreten. Raoul geht es genauso. Du kommst an und findest das hier, Sand, Wald, und sofort willst du es erforschen. Letztes Mal haben wir eine 2 Meter lange Kobra auf einem Baum entdeckt. Das war für mich ein Wow-Moment. Das hier ist so, dass ich nur da bleiben will, alles erforschen, was da ist. Wir wissen nichts davon. Isla Caballo heißt das Eiland mit ein paar Kilometern Umfang, das zu den Dutzenden von Menschen unbewohnten Inseln der Bijagos gehört und das aus biologischer Sicht unerforscht ist. Raoul dringt sofort ins Buschwerk vor und ich schließe mich ihm als Einziger an mit einem etwas mulmigen Gefühl, denn er sagt, du musst gut aufpassen, die Pflanzen haben Dornen. Die anderen in der Gruppe sind lieber am Strand geblieben. Vorsicht auf die Schlangen. Viele stellen sich starr und imitieren einen Ast. Und immer beim Gehen nach vorne schauen, sagt Raoul. Meistens verschwinden die Schlangen, aber manchmal halten sie still, damit du sie nicht wahrnimmst. Und dann kannst du sie in einem Augenblick schnappen und musst in einer Sekunde sehen, ob sie giftig sind. Der Biologe will sie fangen, um die Art zu bestimmen. Mir geht es darum, dabei zu sein. Nach nur wenigen Minuten hat mich diese unbekannte Natur gebannt. Mit jedem Schritt entdecke ich etwas. Und dabei will ich diese kleine Expedition, außer mit einigen Kratzern, auch heil überstehen. Vergessen werde ich diese Stunden im Dschungel der unbewohnten Insel Caballo nie. Auch weil jetzt ein länglicher dunkler Körper mit langem Echsenschwanz im Nu im Dickicht verschwindet. Das war ein Nilwaran, sagt Raoul sofort. Ein Verwandter des berühmten Komodo-Warans, die größte Echse der Welt mit mehr als 2 Metern Länge. Die Art wird auch hier sehr groß. Aber sie ist außerordentlich scheu und daher haben wir Glück, so einen Abkömmling der Dinosaurier kurz mit den Augen zu erhaschen. Zurück bleiben die 5-zähigen Spuren auf dem Erdboden. Und so geht es weiter. Wir mustern jedes Blatt, jeden Zweig, bevor wir ihn zur Seite streifen und weiter ins Buschwerk eindringen. Dann spannt sich ein eigentümliches, trichterförmiges Spinnennetz mit einer waagrechten Bodendecke vor uns auf. Raoul zeigt auf die Spinne, eine Radnetzspinne. Sie hängt mit den Fangwerkzeugen nach unten im Netz mit der Plattform in der Mitte. 4 Nächte braucht sie dafür und es ist eine der kompliziertesten Webstrukturen im Tierreich. Und da sitzen noch andere kleine Spinnen drin. Das sind Kleptoparasiten, Diebesspinnen, die versuchen auch etwas von der Beute abzukriegen. Manchmal fressen sie auch die Eier der Wirtsspinne. So nah und intensiv habe ich die Evolution selten je gespürt. Vom Menschen komplett unbeeinflusst, in einer unüberschaubaren Vielzahl an Lebensformen. Es würde Monate dauern, allein die Artenvielfalt nur dieser einen kleinen Insel zu erforschen. Ich bin auf dieses Inselarchipel aufmerksam geworden, weil es dort einzigartige Salzwasserflusspferde gibt und weil es die Kinderstube der Meeresschildkröten ist. Der Stützpunkt ist ein von den Einheimischen betriebenes kleines Ökoresort auf einer der Hauptinseln in Orango. Es besteht aus einer Handvoll Hütten im traditionellen Baustil. Naturerfahrungen wie diese haben mich geprägt. Der Kontakt mit den Menschen, deren Kultur auf ihren abgelegenen Inseln auch von der portugiesischen Kolonisation unbeschadet geblieben ist, erweitert mein Wissen, macht mich aufmerksamer für vieles, was um uns existiert und geschieht. Und ich will entdecken, die Erde, Natur und die Kulturen immer besser verstehen. Auf der anderen Seite bin ich Tourist, bin 3000 Meilen geflogen, um hierher zu kommen. Noch ist nur eine Handvoll Reisende da, aber trage ich auch als Reporter dazu bei, dass dieses Naturparadies am Ende bevölkert wird? Aber genau diese begrenzte Menge von Touristen bringt der Umwelt und den Menschen hier vieles. Belmiro, der Guide, arbeitet auch als Koch in der Lodge von Orango, die nur 14 Zimmer hat. Der Job sichert ihm und weiteren Frauen und Männern aus dem Dorf den Lebensunterhalt. In einer Art portugiesisch-kreolischem Mix kauderwelschen wir über die Lebensgeschichte des kräftigen und großgewachsenen Mannes aus dem Dorf, einen Kilometer von der Lodge. In der Schule hat er etwas Fremdsprachen gelernt. Vor allem aber lernt er, indem er mit den Gästen redet, die hierher kommen. Früher war er auf dem Feld und hat Reis und Gemüse angebaut. Dann bekam er die Möglichkeit, in diesem kleinen Hotel zu arbeiten. Es war einst von Aussteigern gebaut worden, lag dann brach und wurde von einer spanischen Stiftung übernommen. Die betreibt es jetzt und setzt nur Leute aus dem Dorf als Beschäftigte ein. Mit den Gewinnen aus dem Naturtourismus wurden die Schule und der Sanitätsposten im Dorf aufgebaut. Belmiro nimmt uns mit dorthin. Ein Trampelpfad führt in die Tabanka aus einfachen Holzhütten. Wir nehmen Platz im Schatten der weit ausladenden Krone eines alten Baumes. Es ist der Palaverbaum des Dorfs. Hier sitzen die Männer und besprechen alles, was es zu bereden gibt, sagt Belmiro. Und ja, auch, dass sie keine Jagd mehr auf die Schildkröten machen oder einfach Holz für die Hütten oder das Feuer schlagen. Das haben sie hier beschlossen. Mit der Gründung des Nationalparks von Orango 1996 wurde die Lebensweise der Bewohner sachte verändert. Um es in ihrer Kultur zu vermitteln, wurden die Schildkröten zu heiligen Tieren erklärt, die tabu sind. Und durch uns Touristen spüren sie, dass die lebenden Schildkröten ihnen mehr einbringen, als wenn sie sie als Lebensmittel jagen. Sie sind stolz, uns ihre traditionellen Tänze vorzuführen. Sechs junge Frauen stampfen im Auf und Nieder des Rhythmus im Kreis. Sie bereiten sich auf den Fanado, die Initiation, vor, bei der sie sich monatelang auf eine der heiligen Inseln zurückziehen und fernab der Dorfgesellschaft leben. Danach sind sie von ihrem Vorleben gereinigt und bereit, eine Familie zu gründen. Ihre althergebrachten Riten und Bräuche leben die Bishagos sogar noch bewusster, seit sie mit dem Ressort auch regelmäßig kleine Touristengruppen auf ihrer Insel beherbergen. Ich erlebe die lokale Gesellschaft, die Natur und den Tourismus in einer idealen Balance. Unsere Anwesenheit hier stärkt die lokale Gemeinschaft und hilft dem Naturschutz, so viel wage ich zu sagen. Dann ist es soweit. Nach einer stundenlangen Bootsfahrt durch die diesige Atmosphäre der Inseln wirft unsere moderne Piroge vor der äußersten Insel Anker, dem Eiland Poilau. Weniger als einmal einen Kilometer ist es klein. Und gerade diesen Flecken suchen 30.000 grüne Meeresschildkröten in der Fortpflanzungszeit von September bis März auf, um hier ihre Eier abzulegen. Zu ihrem Schutz gibt es keine Infrastruktur auf der Insel. Nur eine kleine Besuchergruppe darf tagsüber landen und kann dann die Nacht hier verbringen. In einem einfachen Lager aus Holzpritschen verbringen wir die ersten Stunden der Nacht, bis die Flut kommt. Dann, zuerst als undeutliche dunkle Masse, sehen wir sie. Die bis zu 200 Kilo schweren und 1,5 Meter langen gepanzerten Kolosse lassen sich an den Strand treiben, schleppen sich mit ihren Flossen über den Sand, um hier bei Mitternacht im Schutz vor der Tageshitze ihre Eier abzulegen. Sie haben 2 bis 3 Stunden Zeit, sonst macht ihnen die Ebbe die Rückkehr ins Wasser unmöglich und sie vertrocknen in der Sonne. 3 Meter vor uns robbt im Rotlicht unserer Stirnlampen eines der wuchtigen Wesen den Strand hinauf in mühsamen Schwimmbewegungen. Das Rotlicht können die Schildkröten nicht sehen. Bei normalem Licht würden sie sofort kehrt machen, erklärt Belmiro. Sie ist eben aus dem Wasser gekommen und bereitet jetzt das Nest vor. Wir dürfen jetzt nicht so nah hingehen, sonst verzieht sich die Schildkröte wieder ins Meer. Ungefähr 2 Stunden dauert es, bis das Tier mit ruckartigen Schaufelbewegungen eine ungefähr 1,5 Meter tiefe Grube ausgehoben hat. Hier legt sie 50 bis 100 Eier ab und schüttet dann die Mulde wieder zu. Es ist wunderbar. Das kann man so nur hier in Guinea-Bissau sehen. Es gibt noch ein paar andere Hotspots in dieser Qualität auf der Erde, aber so intensiv, auf einer Insel winzig wie ein Fliegenschiss im Atlantik, wo jede Nacht Dutzende der Tiere anlanden und ihre Eier ablegen, das lässt auch meine Kollegin, die Tierexpertin Christiane, nur staunen.
Es ist fantastisch, das zu sehen, weil Schildkröten brauchen einfach, ich glaube, 20 Jahre, bis sie überhaupt so weit sind, Nachkommen zu kriegen. Und die hat es geschafft bis hierher. So faszinierend, was dieses Tier auf sich nehmen muss, um ihre Eier abzulegen. Also der Weg über den Strand, dieses Loch zu buddeln, das ist einfach eine Wahnsinnsanstrengung und dabei zu sein ist natürlich unglaublich spannend. Und sie kommt halt genau dorthin zurück, wo sie selber mal geschlüpft ist. Wie sie sich erinnern, ist immer noch ein Rätsel, aber sie kommen immer wieder dahin zurück, wo sie eben selbst herkommen.
Dieses Lebewesen aus der Zeit der Dinosaurier schafft es seit 120 Millionen Jahren, sich mit seiner mühseligen und gefährlichen Fortpflanzungsweise auf der Erde zu behaupten. Während diese Kreatur still ihre Arbeit verrichtet, eröffnet sich mir diese ungeheure Dimension des Lebens auf unserem Planeten. Wir, der sogenannte Homo sapiens, ist im Vergleich dazu erst einen Augenblick lang hier und wir verändern doch den Planeten in allem, was wir tun. Die Frage, ob ich fliegen darf, nur um zu reisen und meinen Klimafußabdruck setze, der nicht, wie die ersten Schritte auf der einsamen Insel, von der nächsten Welle wieder weggewaschen wird, sie stellt sich mir in diesem Moment noch einmal besonders. Und am nächsten Morgen zeugt der Saum an Plastikmüll, der trotz der täglichen Säuberung durch Nationalpark Ranger jede Nacht mit der Flut angeschwemmt wird, selbst an diesem weltverlorenen Strand vom Wirken des Menschen. Jetzt bei Tageslicht schälen sich an verschiedenen Stellen junge, handtellergroße Schildkrötenbabys aus älteren Eiablagen, buddeln sich aus dem Sand und flitzen in einer Art Kraul dem Meer entgegen. Schwarz-weiße Palmgeier warten nur darauf und packen die weichen Minischildkröten im Dutzend. Es ist ein brutales Naturschauspiel und unwillkürlich wollen wir die Kleinen beschützen. Aber ja, so hat hier die Evolution seit Millionen Jahren funktioniert. Für uns Menschen sind sie heilig, sagt Belmiro. Keiner isst mehr Schildkröten oder ihre Eier. Die Prädatoren, das sind die Leguane und im Meer die Barracudas und Haie. Wenn man jetzt in der Saison einem Hai den Bauch aufschneidet, finden sich immer Schildkröten darin, sagt Belmiro. Statistisch werden nur 1 bis 2 von 100 Schildkröten irgendwann nach rund 20 Jahren, die sie an unbekannten Orten in der Tiefsee verbringen, hierher an ihren Geburtsort zurückkehren und wieder für Nachwuchs sorgen. Beeindruckt und beseelt von diesem Erlebnis verlassen wir Poilau. Als Touristen im Nationalpark sind wir nach genauen Regeln unterwegs und tragen mit unseren Ausgaben vor Ort dazu bei, dass alle auf den Naturraum aufpassen und die Schildkröten von einfachen Jagdtieren und Lebensmitteln zu heiligen und geschützten Lebewesen wurden. Und das Erlebnis der Geburt der Meeresschildkröten macht es, dass ich zugleich die Gefährdung und den Schaden umso intensiver spüre, den ich mit meinem Lebensstil anrichten kann. Dieser winzige Flecken im Atlantik eröffnet eine Dimension, die weit über unsere engen Grenzen und das menschliche Zeitmaß hinausreicht.
Ein Erlebnis, das ganz tief geht. Ich glaube, nicht nur Georg Bayerle ist das so ergangen. Gerade waren wir mit Georg Bayerle auf dem Bijagos-Archipel in Guinea-Bissau unterwegs und haben kleine Meeresschildkröten direkt nach dem Schlüpfen und große Meeresschildkröten bei der Eiablage erlebt. Diese Reise hat Georg so fasziniert, dass er eine eigene BR-Reise für unsere Hörerinnen und Hörer auf die Beine gestellt hat. Und davon wird er jetzt gleich erzählen. Aber jetzt erstmal die Frage, die Natur, von der wir gerade gehört haben, die ist so unberührt und intakt, dass wir sie eigentlich doch in Ruhe lassen sollten, oder?
Das ist wirklich eine Grundfrage, die sich also gerade dort auf den Bijagos für mich auch ganz besonders gestellt hat. Ich bin jetzt seit über 3 Jahrzehnten immer wieder an solchen Plätzen gewesen, auch auf Galapagos zum Beispiel. Und man sieht aus allen diesen Beispielen, dass es mit der Käseglocke auch nicht wirklich funktioniert. Die Bijagos sind immer schon auch eine Kulturlandschaft gewesen. Also die Einheimischen leben da seit Jahrtausenden mit dieser Natur zusammen. Und es geht ja darum, dass man jetzt einerseits natürlich sagt, die besonders wichtigen Teile müssen geschützt werden. In anderen Teilen muss aber ein gutes Miteinander und Nebeneinander funktionieren. Und da spielt der Tourismus eine entscheidende Rolle.
Es geht ja sehr um diese Schildkröten, die ja auch, du hast es ja gesagt, als heilige Tiere gelten. Ist das auch so eine Art, ja, Kniff, um auch die Einheimischen ins Boot zu bekommen?
Genau, es gibt eigentlich zwei Aspekte dabei. Ich muss vermitteln, dass bestimmte Tiere nicht mehr gejagt und verspeist werden dürfen. Bei uns würde man das mit einer ganz klaren Rechtsordnung machen, so wie das ja auch geschieht in Nationalparks, wo nicht gejagt werden darf und dann gibt's eben auch kein Steinbockfleisch und so weiter. Der Kultur der Bichagos, die ja im Prinzip aus dieser Natur entstanden ist und deswegen auch sehr intensiv mit der Natur verbunden ist, ist so eine Denkweise sehr fremd. Und dort sind Tiere immer schon Träger oder Verkörperung von besonderen spirituellen Dimensionen auch. Und wenn ich jetzt diese Idee, wir wollen eine besondere Biodiversität erhalten, in diese Kultur übersetzen will sozusagen, dann muss das in deren Gedankenwelt funktionieren. Und das funktioniert am besten dann mit heiligen Tieren. Die Schildkröten, genauso wie die Salzwasser-Flusspferde, die es dort gibt, die gelten als heilige Tiere und dann ist klar, dass sie nicht mehr gejagt werden. Und der zweite Aspekt ist, dass die Einheimischen spüren müssen, dass es sich auch lohnt, diese Tiere zu schützen.
Und da kommt jetzt diese Öko-Lodge ins Spiel, also ein Unternehmen, das ja komplett mit dem Nachbardorf verknüpft und verwoben ist.
Und da sieht man eben auch schon, dass sich da viel getan hat und zwar zum Positiven hin. Angefangen hat das auf dieser Insel Orango, die in dem äußeren Teil des Archipels liegt, mit so einer Robinson Crusoe-Geschichte, kann man sagen. Also ein portugiesisches Paar wollte aussteigen, hat dann mitten in der Wildnis ein Hotel gebaut, um sich da dann den Traum von diesem quasi paradiesischen Leben am Ende der Welt zu erfüllen. Dann kam Ende der 90er Jahre eben der Gedanke, das Ganze muss auf eine ganz andere Basis gestellt werden. Der Nationalpark wird gegründet und eine spanische Stiftung hat dann dieses inzwischen brachliegende Hotel übernommen und ganz sanft weiterentwickelt, indem man kleine Bungalows im afrikanischen örtlichen Stil gebaut hat, die dort dann unter diesen großen Baobab-Bäumen stehen. Den ganzen Betrieb von der Küche bis zum Restaurant über den Bootsbetrieb, den man auf den Inseln braucht und die Naturexkursionen, das machen die Leute aus dem benachbarten Dorf. Es gibt eigentlich nur eine Direktorin, die einen ausländischen Hintergrund hat, das ist eine Rumänin, die schon vor Jahrzehnten nach Guinea-Bissau ausgewandert ist und eben die Kultur dort auch sehr gut versteht und die so ein bisschen als Brücke funktioniert. Und so sind dann mit der Zeit die Leute aus dem benachbarten Dorf immer besser ausgebildet und weitergebildet worden. Sie haben jetzt dort sichere Jobs, sie waren naturkundlich fortgebildet und die Gewinne aus dieser Lodge, die fließen dann auch direkt wieder ins Dorf zurück, in dem zum Beispiel die medizinische Versorgung ausgebaut wird, die Schulen ausgebaut werden, aber auch Elektrozäune zum Beispiel angeschafft werden, damit die Salzwasserflusspferde nicht die Reisfelder verwüsten. Und so entsteht dann Schritt für Schritt und in vielen kleinen Details diese Balance.
Also das klingt jetzt fast zu schön, um wahr zu sein. Gibt es denn gar keine Probleme?
Es ist ein Modell in meinen Augen. Also ich habe wirklich wenig getroffen, wo ich mir gedacht habe, das funktioniert so gut. Natürlich gibt es Probleme in dem Moment, wo dann doch mal zum Beispiel diese Flusspferde dann die Felder verwüsten. Also deswegen muss man da Lösungen finden. Das ist sogar irgendwie vergleichbar mit unserer Almwirtschaft zum Teil, ja, wo dann der Wolf kommt und Lösungen gefunden werden müssen. Aber ich sehe das momentan so, dass das eine ganz behutsame Entwicklung in die richtige Richtung ist. Und solche Modelle brauchen wir ja, die die verschiedenen Seiten nebeneinander existieren lassen und wo alles voneinander lernt.
Also es gibt ja auch andere Beispiele. Naturschutz und Artenschutz spielt ja auch auf den Galapagos-Inseln logischerweise eine große Rolle, aber da ist die Sache ja auch ein bisschen schwieriger geworden.
Immer wieder aus dem Ruder gelaufen, weil es natürlich auch touristisch gehypt wird und dann bestimmte Bilder existieren, die dann jeder auf der Welt sehen will. Da ist der Vorteil der Bichagos, dass das Spektakuläre, wenn man so will, erst auf den zweiten oder dritten Blick so richtig ersichtlich ist, dass sie dann doch viel zu abgelegen sind und dadurch auch geschützt sind davor, dass sie zu so einem totalen Massenziel werden. Dass das bisher so gut funktioniert, denn das geht ja jetzt auch schon seit ein, zwei Jahrzehnten eigentlich so, sieht man unter anderem daran, dass eigentlich niemand, mit dem ich drüber gesprochen habe, überhaupt wusste, wo Guinea-Bissau liegt und erst recht nichts von diesen Inseln gehört hat.
Es ist tatsächlich einer der letzten weißen Flecken so auf der weltweiten Tourismuslandkarte so ein bisschen. Aber da stellt sich natürlich gerade die Frage, darf man das jetzt noch bekannter machen? Kann man das irgendwie so steuern, dass es funktioniert?
Also die Idee, dass wir auf dieser Erde irgendwelche ganz besonderen Plätze einfach geheim halten und dann ist da alles gut, die ist weltfremd. Die Dinge werden entdeckt und sie werden weiterentwickelt. Und die große Chance muss darin liegen, rechtzeitig eigentlich die richtige Form, damit umzugehen, zu etablieren. Und das müssen die Leute, die dort leben, lernen. Da muss sich der Tourismus entsprechend entwickeln. Und wenn dann so ein Gesamtmodell entsteht, wo die Strukturen auch da sind, dann ist der Schutz ja auch viel höher vor irgendwelchen Großinvestitionen. Das haben wir auch in vielen Gegenden schon erlebt, dass sich dann eben auch die Leute vor Ort wehren, wenn jemand kommt und sagt, ich klatsche da jetzt ein 200-Zimmer-Hotel hin oder sowas. Oder ich komme jetzt mit einem Riesenschiff, weil das wollen die dann selber nicht, wenn das andere Modell sich gut entwickelt hat und funktioniert. Und das ist die große Chance dort.
Also tatsächlich so eine Art Modellprojekt auch für andere Weltgegenden, wo dieser Artenschutz halt eine wichtige Rolle spielt und man schauen muss, diese bedrohten Arten eben zu schützen und zu pflegen. Deswegen gibt's eine Reise dorthin. Erzähl, was steht an?
Ja, wir machen eben genau das, dass wir von Guinea-Bissau, von Bissau aus, der Hauptstadt, mit einem kleinen Boot, das im Prinzip den örtlichen afrikanischen Fischerbooten nachgebaut ist, aber schon modern, auf dieses Archipel fahren. Wir wohnen in diesem Nationalpark, in der Öko-Lodge und haben dann ständig Kontakt mit den Einheimischen aus dem Dorf, die uns führen als Guides und uns natürlich auch das Dorf zeigen. Und dann nähern wir uns so Schritt für Schritt mit Bootsexkursionen dieser Naturlandschaft an und versuchen, die Salzwasserflusspferde zu sehen. Und die Krönung wird dann natürlich der Besuch der Schildkröteninsel Poilau sein.
Und das ist auch zu der Zeit, wo die Schildkröten da sind?
Und das ist faszinierend. Also normalerweise sind wir mit unserer Gruppe dann auch die Einzigen dort, weil das ganz streng reglementiert ist. Insgesamt kommen in diesen Herbst- und Wintermonaten, also wir sind dann in der zweiten Oktoberhälfte dort, das ist so der Höhepunkt dieser Phase, 30.000 Schildkröten dahin. Das heißt, es ist dann ein fortwährendes Kommen und Gehen sozusagen. Also nachts nur mit roter Stirnlampe, damit die Tiere nicht gestört werden, können wir sie beobachten, wenn sie mit der Flut an den Strand kommen. Und meistens tags, dann sieht man, wie aus 6 Wochen alten Nestern dann die kleinen Schildkröten schlüpfen und einem unglaublichen Instinkt folgend da ins Meer kraulen.
Das ist alles dabei. Wie lang geht die Reise?
Wir sind 12 Tage unterwegs, reisen über Lissabon. Das sind immer noch die alten kolonialen Verbindungen sozusagen, die wir da benutzen und haben aber den ganz klaren Schwerpunkt natürlich auf dem Kennenlernen und der Erkundung des Inselarchipels. 2 Tage auch auf dem Festland, um von diesem unbekannten Flecken Westafrikas dann auch noch so die wichtigsten Aspekte kennenzulernen. Die Leute dort, das ist, wenn man Afrika anschaut, eine der touristenfreundlichsten Gegenden, noch sehr unbeeinflusst, zurückhaltend, aber sehr freundlich und man kommt da wirklich gut auch in Kontakt. Also auch dieser Teil gehört natürlich zum Erlebnis dazu.
Und du gehörst auch dazu, denn du bist der Reisebegleiter.
Selbstverständlich, weil die Reise ist etwas sehr Besonderes und wir können da Dinge erleben, die sehr nachhaltig sind, weil sie dort einen guten Wert haben und also bei uns lange bleiben.
Georg Bayerle war das zu Gast im Bayern 2 Studio. Die Reise, über die wir gesprochen haben, ist wirklich etwas ganz Besonderes, vielleicht ein Lebenstraum für manche, das einmal zu erleben. Auf brreisen.de, da gibt es alle Informationen, eine Broschüre zum Runterladen, damit man sich das alles mal ganz genau anschauen kann. Denn so eine Reise, das ist schon eine Entscheidung. Vom 6. bis zum 17. Oktober wird sie stattfinden und Georg Bayerle ist der Reisebegleiter. Anmelden kann man sich direkt online brreisen.de. Klimawandel und Artensterben, das sind die zwei großen Bedrohungen für das Leben auf diesem Planeten. Ein Lebensraum, der im Prinzip sowas wie die Lösung für alles ist, ist das Moor. Lebendige Moore sind die größten CO2-Speicher der Welt und trockengelegte sind mit die größten CO2-Produzenten. Wenn plötzlich Sauerstoff an die über Jahrtausende im Moor angesammelte Biomasse kommt, wenn das Moor trocknet, dann reagiert der Sauerstoff mit dem Kohlenstoff und es entsteht ganz lautlos, ohne Diesel und ohne Benzin, Kohlendioxid. In Bayern sind heute 95% der Moorflächen entwässert. Diese trockengelegten Moore entfachen bei uns so viel CO2, wie alle Wälder zusammengenommen speichern. Wenn jetzt noch dazu kommt, dass viele bedrohte Arten wie der Wachtelkönig, die Bekassine oder das Braun- und Schwarzkehlchen das Moor zum Leben brauchen, dann ist klar, auch für den Artenschutz sind Moore unersetzlich. Aber sie wurden oft zerstört durch den Abbau von Torf, auch im Murnauer Moos. Zum Glück haben Naturfreunde irgendwann angefangen, diesen wertvollen Naturraum zu schützen. Ohne sie wäre auch das Murnauer Moos heute verschwunden. Eileen Doan war unterwegs in einem ganz nahen Paradies für Klima- und Artenschutz.
Hier hören wir übrigens den Zipzalp.
Ah ja.
Der macht immer Zipzalp, Zipzalp, Zipzalp. Junge, meld dich.
Da hinten. Jetzt ist er schüchtern.
Ja, das ist der Zipzalp. Ein Laubsänger. Zipzalp, Zipzalp.
Den hat man einfach nach seinem Geräusch benannt.
Ja, genau. Und der überwintert im Süden und landet dann bei uns irgendwie wieder im April, im März. So seit ein paar Wochen ist er wieder da und bleibt jetzt den Sommer über.
Wir sind im Murnauer Moos. Der Zilpzalp wird hier noch für einige Wochen bleiben. Für mich als Mooranfängerin stehen dagegen die ersten paar Stunden in dieser Landschaft an. Fachkundig begleitet werde ich dabei von Katrin Suko und Sandra Bangerta. Katrin und Sandra sind Gästeführerinnen, Freundinnen und Wahlmurnauerinnen.
Also ich war viel unterwegs auf der Welt, habe viel gearbeitet, Amerika, Afrika, überall. Aber hier ist es so schön.
Erzählt Sandra. Die Malerin Gabriele Münter ist eine der bekanntesten Murnauerinnen. Sie hat in Worte gefasst, was auch für Sandra an diesem Ort so faszinierend ist.
Nirgends habe ich eine solche Fülle von Ansichten vereint gesehen wie hier in Murnau. Zwischen See und Hochgebirge und zwischen Hügelland und Moos. Und dem kann ich mich eigentlich nur anschließen.
Auf engstem Raum die größte Auswahl an Naturerlebnissen. Sandra hat also vor 20 Jahren ihre Sachen gepackt, ist hierher gezogen und bietet jetzt Führungen an. Katrin hat sich für Murnau von Berlin verabschiedet.
Der in meinen Augen große Vorteil, das Spezifische an Murnau ist, dass man nicht die Schwere von Gebirge hat, also ewig Schattenwurf, ganz kurze Sonnenphasen nur. Hier hat man die Grandiosität, dieses Alpenpanorama. Hier habe ich die Faszination.
Faszination Moos also. Wir wollen an der Ramsach entlang spazieren, dem längsten Bach im Murnauer Moos. Die Strecke beginnt am Ähnl, eine Kirche zu unserer rechten Seite auf einem kleinen Hügel. Sie ist aus dem 8. Jahrhundert und soll eine der ältesten christlichen Glocken Europas beherbergen. An Superlativen fehlt es hier im Murnauer Moos nicht. Und ich merke, die Landschaft ist schonungslos, was das Wetter angeht. Die Sonne knallt, ein Schattenplatz ist nirgends zu sehen. Dafür gibt es sehr schnell die Belohnung.
Eine wunderschöne Sicht auf verschiedenste Bergkuppen. Man fängt hier an mit den Weichenseebergen, Herzogstand, Heimgarten, geht dann über in das Estergebirge mit der Hohen Kiste, dem Kistenkar und so weiter. Und dann eben direkt da hinten Wetterstein. Rüber Ammergauer Alpen und hier die Hörnle-Gruppe.
Wir hätten auch von Eschenlohe, Grafenaschau oder Ohlstadt aus ins Moor spazieren können. Auf den Landkarten sieht das Murnauer Moos ein bisschen aus wie ein gleichschenkliges Dreieck. Dabei nimmt es eine Fläche von 4200 Hektar ein. Unser ausgewählter Abschnitt befindet sich im Niedermoorgebiet. So ein Gebiet entsteht, wenn Seen verlanden, Senken versumpfen oder zum Beispiel der Grundwasserstand höher ist als sonst. Und das klingt, als wir da sind, trocken. Die glühende Sonne merkt man hier also nicht nur auf der Haut. Dementsprechend klingt das Niedermoor so. Wäre es jetzt etwas feuchter,
dann könnten wir jetzt hier einfach spüren, wie dieser Niedermoorboden mit uns mitschwingt.
Okay. Naja, aber gut zu wissen. Das heißt, dieser Boden wäre zu einem ganz anderen Wetter ganz anders beschaffen. Ja. Ne?
Also ich kenne auch Situationen, wo der Weg auch gerade hinten Lindach überschwemmt ist. Auch der hier. Ne? Früher kam man nur auf den Wasserläufen hier speziellen Booten voran und hat dann das Schilf mit diesen Booten wieder hoch in den Ort gebracht. Ne?
Meine Stiefel hätte ich bei diesem Wetter also zu Hause lassen können. Es geht leicht bergauf. Wir blicken auf weitläufige, ebene Moorflächen. Grün in all seinen Varianten. Ihr Ende wird von den Bergkuppeln markiert. Und zwischendrin immer wieder die Besonderheiten des Murnauer Mooses. Die Köchel. Dunkelgrün gefärbt ragen sie aus dem Boden empor. Wie hügelige, bewaldete Inseln sehen sie aus.
Wir haben eben diese Köchel, geradeaus diese Erhebungen mit diesen Bäumen drauf. Das ist dieses Glaukokarzitgestein, eben zwischen 100 und 200 Millionen Jahre alt.
Den Köcheln, das sind Gesteine, wo wertvolle Hartlaubgewächse, also das sind wüchsige Wälder, Bärlauchwälder, Buchenwälder, die natürlich im Moos überhaupt nicht zu sehen sind. Dadurch hat man eine Vielfalt.
Und die schafft mit dem Moor Raum für 3.000 bis 4.000 Lebewesen. Weil unterschiedliche Böden oder Gesteine ein Zuhause für die unterschiedlichsten Pflanzen und Tiere bieten können. Die Natur erholt sich von den Eingriffen der Menschen. Aber auch erst so richtig seit 30 Jahren. Davor gab es im Murnauer Moos Gesteins- und Torfabbau. Hätte es damals keine engagierten Naturschützer und Schützerinnen gegeben, würde dieser besondere Lebensraum so wohl nicht mehr existieren.
Das Braunkehlchen war ja Vogel des Jahres. Und bei uns, Gott sei Dank, großes Vorkommen jetzt halt wieder. Und da sind wir ganz stolz drauf, dass er zu uns kommt.
Ja, wenn wir beim Braunkehlchen, weil wir werden ihn sicher nicht sehen, bleiben. Der braucht zum sich Festhalten immer noch irgendwo ein Gebüsch oder was Stehendes, Halme, irgendwas. Deswegen ist es eben so wichtig, dass nicht flächig gemäht wird, sondern immer Streifen übrig bleiben, die dann als Warte möglich sind oder genutzt werden können von den Vögeln. Und das Braunkehlchen hat so die Fähigkeit, wenn ein Greifvogel an der Luft ist, dann stellt er sich ganz gerade hin und ein Greifvogel, ein schwarzer Milan, Habicht, ein Schlangenadler zum Beispiel, die gibt es hier alle, merkt nicht, dass es sich um einen Vogel handelt, sondern denkt, das ist ein Stück Holz. Ne?
Ach,
das, ja. Der braucht dringend diese stehenden Gehölze.
Das Braunkehlchen gilt als gefährdet. Die intensiv betriebene Landwirtschaft macht das nicht besser. Als die beiden mir das erzählen, laufen wir an einem Feld vorbei, das größtenteils gemäht aussieht, zwischendrin aber bräunliche Längsstreifen aufzeigt. Das sieht aus wie hohes Gras oder Schilf. Und das sind eben diese Streifen, von denen Katrin gerade erzählt hat. Das sieht also erst einmal so aus, als hätte da jemand nicht ordentlich seine Arbeit gemacht. Diese sogenannten Brachestreifen sind aber im Gegenteil sogar ein Anzeichen dafür, dass die Landwirte den Wiesenbrütern, wie eben dem Braunkehlchen, Platz schaffen.
Es gibt ja ganz viele Bauern, die hier noch eigenes Land haben. Das kommt von früher. Und es ist so, wenn die die Auflagen des Naturschutzes mit anwenden, kriegen sie 1.000 Euro pro Hektar. Und das bedingt eben auch, dass sie erst mähen, ab 1. September oder ganz spät August, dass eben die Blumen alle abgesamt haben und die Bodenbrüter und die Vögel alle wieder weg sind. Das heißt, 80% dürfen sie mähen und 20% muss stehen bleiben.
Das Murnauer Moos ist mittlerweile ein Naturschutzgebiet. Nur im Herbst, in einem kleinen Zeitfenster, dürfen die Landwirte mähen.
Das ist keine Wildnislandschaft. Wir sind nicht in einem Nationalpark, wo Natur sich selbst überlassen bleibt, wo natürliche Sukzession stattfindet, sondern dieses Land hier würde, wenn man nicht mähen würde, würde es binnen kürzester Zeit verbuschen. Und verbuschen heißt, dass der Reiz, nämlich die Offenlandschaft, weg ist, damit auch kein Braunkehlchen mehr, keine Bekassine mehr, kein Moorochse mehr.
Alles für die Lebewesen, von denen ich gerne noch ein paar mehr gesehen hätte. Die beiden Gästeführerinnen holen ihre Handys heraus und vertrösten mich mit Tonaufzeichnungen von einigen der Tiere.
Die Bekassine, die lebt hier immer gleich hier unten bei der Brücke. Und die wird auch Himmelsziege genannt, weil die so ein spezielles Geräusch hat.
Aber wenn wir da runtergehen würden, würden wir die nicht sehen heute?
Nee.
Wenn dann spät abends, so in der Dämmerung.
Naiv denke ich tatsächlich an eine Ziegenart. Die Bekassine gehört aber zu den Schnepfenvögeln. Katrin spielt mir einen Wachtelkönig vor.
Der begattet die Weibchen und fliegt dann weiter. Und man hört den quasi wirklich von Mai bis Oktober nachts immer hier im Moos. Und die Aufnahmen, die habe ich hier unten am Weg gemacht.
Morgens und abends in der Dämmerung stehen die Chancen etwas besser, die Vögel zumindest zu hören. Bei uns wird es dagegen langsam später Nachmittag. Mit der Sonne wird es nicht einfacher. Meine Ohren glühen schon. Bevor unser Trip ins Moos also gleich endet, will ich noch die ökologische Dimension verstehen. Warum ist das Moor so wichtig für uns?
Wir hatten mal eine große, starke Wasser-Regenperiode und da stand hier alles unter Wasser und es hat niemandem was gemacht. Ne? Ein Moor ist wie ein Schwamm, das saugt sich voll Wasser und gibt dann Wasser wieder ab. Und wenn aber dieser Schwamm, so wie bei den entwässerten Mooren, einmal ausgetrocknet ist, dann kann er kein Wasser mehr aufnehmen. Und dann fließt das Wasser oberflächlich weiter und kann nicht beitragen zur Grundwasserneubildung. Und wir brauchen extrem dringend Grundwasser. Das ist die eine Funktion und die andere aber auch diese CO2-Senke. Wir haben ja ein riesengroßes CO2-Problem. Und Moore sind die am stärksten, effizientesten CO2-Senken, aber nur, wenn sie wie das Murnauer Moos noch funktionsfähig sind, also nicht ausgetrocknet oder begradigt oder entwässert wurden.
Auf diesem Trip lerne ich, Moore können so viel mehr CO2 speichern als Wälder. Aber nicht mal mehr 4% der Landfläche Deutschlands besteht aus Mooren. Kein Wunder, dass die Monauer so stolz auf ihres sind. Wäre ich auch. Und ich fühle mich mit meinem Trip hier raus auch noch am Puls der Zeit. Stichwort regionaler Ökotourismus. Geringer kann man seinen CO2-Fußabdruck wohl nicht halten.
Und nach Murnau lässt es sich ganz einfach und kommod mit dem Zug fahren. Was das Moor angeht, noch ein Tipp für Leute mit dem grünen Daumen, passend zur Jahreszeit. Tatsächlich wird immer noch Gartenerde mit Torf angeboten. Und ja, die funktioniert, schließlich stecken da viele tausend Jahre Leben drin. Aber es ist halt so, Torf ist gleich Moor, ist gleich Zerstörung von Lebensraum und Produktion von Kohlendioxid. Wir kommen jetzt wieder zurück nach Hause, aus der großen Ferne in Guinea-Bissau. Und wer wirklich mal das große Abenteuer Bijagos-Archipel starten will, mit BR Reisen und mit Georg Bayerle geht das im Oktober. Wer es genau wissen will, einfach auf die Homepage schauen. Wem das alles zu weit weg ist, das wunderschöne Murnau samt Umgebung und Moor und Rieksee inklusive Blick auf die Alpen, das ist unbedingt eine Reise wert oder einen Ausflug zumindest. Mit dem Zug oder vielleicht sogar mit dem Fahrrad. Für alle, die es jetzt wieder in die Ferne zieht, nach Guinea-Bissau oder auch ins Murnauer Moos, jedenfalls weg von zu Hause, der Radioreisen-Podcast hilft und steht jederzeit bereit in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Am Mikrofon war Bärbel Wossack.